Ja, ich dachte, wusste gar nicht von diesem Kindertag und von den gestressten Menschen, die jetzt alle schon zu Hause sind. Aber das soll uns heute beschäftigen. Psalm 23, einer der vielleicht bekanntesten Psalmen überhaupt. Und das Schöne ist ja, ihn immer wieder zu lesen und immer wieder neu zu bedenken. Und nicht zu denken, ach, das kenne ich alles schon, da hätte ich auch zu Hause bleiben können, vielleicht wäre was Gutes im Fernsehen gelaufen. Psalm 23. Ich möchte ein paar Dinge dazu sagen. Dieses Bild habe ich deswegen mitgebracht, weil ich kürzlich in der Zeitung in Hanau gelesen habe, dass das Verkehrsklima immer rauer wird. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Da gibt es ganz schön viel Stress. Das Stressempfinden, so lautete dort die Schlagzeile, auf der Straße wächst. Akademiker sind besonders aggressiv. Ich weiß nicht, wie viele Akademiker hier sind. Kann man mal drüber nachdenken. Aber es gibt ja auch sonst viel Stress. Also nicht nur im Verkehr, in der Erziehung zwischen Eltern und Kindern. Wir kommen gerade von einem Besuch einer afrikanischen Familie, müssen nachher zu einem Konzert nach Hanau, also ich kann gar nicht so lange hier bleiben. Das wirkt manchmal dann auch wie so ein gewisser Stress, wenn man zu viele Termine hat. Es gibt Stress zwischen Erziehern, Schülern und Lehrern und die Ursachen sind sicherlich sehr vielfältig und ich möchte die hier auch gar nicht alle so darstellen. Jeder erlebt und spürt Stress ganz unterschiedlich. Der Begriff wurde ja, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, von dem österreichisch-kanadischen Mediziner Dr. Hans Selye 1930 schon eingeführt. Stress. Er definierte Stress als eine unspezifische Antwort des Körpers auf eine Anforderung. Er macht einen Unterschied zwischen negativem Stress, der sogenannte Distress, und der Eustress, der gute Stress. Eu ist ja die Vorsilbe für gut. Und er sagt, Stress ist im Grunde eine Aktivierungsreaktion unseres Körpers. Also ob unser Körper positiv oder negativ darauf reagiert, das entscheidet dann darüber, ob das gesundheitsförderlich oder gesundheitsschädlich ist. Ich will mal ein Beispiel geben, vielleicht kennt ihr das, Achterbahnfahren. Ein ganz starker Stressfaktor. Derjenige, der Freude am Fahren hat und dem das, für den das keine Gefahr ist, der sagt, das ist positiver Stress. Derjenige, der schon mit einem ängstlichen Gefühl da reingeht und sagt, das ist absolut gefährlich, der wird das Ganze negativ erleben. Also, das ist schon abhängig von der Einstellung, in der wir hineingehen. Oder man könnte sagen, verliebt sein ist ein extremer Stress. Das Herz schlägt bis zum Hals, der Blutdruck steigt, aber gleichzeitig werden auch viele Glückshormone ausgeschüttet. Und deshalb wird Verliebtsein ganz häufig als positiv erlebt. Also ob jemand die Anforderung als belastend, gefährlich oder unkontrollierbar einschätzt, jeder reagiert von uns mit unterschiedlichen Stresshormonen. Männer reagieren übrigens anders als Frauen. Männer sehen das als eine Herausforderung. Frauen werden eher passiv. Männer stärken so ihr Ego und denken, das kann ich vielleicht als Erfolg feiern, wenn ich hier eine Lösungsmöglichkeit finde. Und Frauen suchen eher die Rückendeckung bei anderen, bemitleiden sich auch schon mal oder machen sich selbst Vorwürfe und neigen zu Flucht und Resignation. Bevor wir gleich auf Psalm 23 kommen und darüber sprechen wollen, was Gott sich eigentlich gedacht hat, will ich wenigstens ein paar Quellen von Stress ansprechen, die wir haben, die sogenannten Stressoren. Was haben wir heute für Stress? Ich könnte jetzt auch hier durch die Reihen gehen, aber es gibt kein Mikrofon und könnte mal fragen. Also eines nimmt sicherlich gewaltig zu, das sind die Sorgen. Jeder weiß, dass es heute viel mehr Dinge gibt, um die wir uns sorgen, als früher. Wer hat sich früher schon darum gesorgt, dass er sein Handy irgendwo verlieren könnte? Das gab es nicht. Oder dass man einen Identitätsdiebstahl erleben könnte. Hatte man eigentlich überhaupt gar nicht. Ein zweites, was zunimmt, ist die Eile und Hektik. Also gefühlsmäßig nimmt das Tempo in unserem Leben zu, ständig. Jeder will alles sofort. am besten schon gestern, bestimmte Ziele in immer kürzerer Zeit erreichen, das erzeugt Stress. Ich hatte vor Jahren schon ein Buch von Lothar Seiwert gelesen, Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich mich oftmals dazu fast gezwungen habe. Wenn ich merkte, jetzt würdest du die Treppe hochlaufen, gehe langsam. Er hat sich mit dem Zeitmanagement befasst und hat dann eine Bewegung der Entschleunigung eingeleitet. Ich weiß nicht, wie weit sie gegriffen hat. Auf jeden Fall ein interessantes Buch. Was auch uns immer mehr stresst, sind die Menschenmassen. Vielleicht weniger in Wächtersbach, ich weiß nicht, wie hier die Bevölkerungsdichte ist, aber die Erfahrungen zeigen, die Medien berichten darüber, immer mehr Menschen ziehen in die Städte, weg vom Land, man nennt das Urbanisierung. Gab es im Jahr 1800 nur eine einzige Stadt in der Welt mit mehr als 1 Million Einwohner? Das war London. Was meint ihr, wie viele Städte es heute gibt? Mehr als 500 Städte in der Welt, die über 1 Million Einwohner haben. Dann ganz zu schweigen von den Megastädten wie Tokio mit 36 Millionen, Mexiko-Stadt mit 35 Millionen Einwohner. Wie viel hat Wächtersbach? 12.500. Das war jetzt nicht, das war jetzt ernst. Und manchmal sieht man das in Fernsehbildern, wie viel Zeit Menschen dort im Stau verbringen oder bei schlechter Luft irgendwo im Verkehr festsitzen. Eine große Belastung für jeden Menschen. Wir haben ein Überangebot der Möglichkeiten insgesamt. Und da meine ich jetzt nicht die Lastwagenfahrer, die man auf der Autobahn beobachten kann, wenn man so nebenher fährt und kann mal oben reingucken, was die alles so neben dem Lenkrad fahren, alles machen. Die telefonieren, die schreiben irgendwelche E-Mails, die tippen auf ihrem Laptop herum, die essen und trinken noch nebenher. Also eine ganze Menge. Und irgendwann fahren sie auf ein Stauende auf und dann wird das in der Zeitung berichtet. Nein, es geht hier mehr noch um die vielen Möglichkeiten, eine gute Entscheidung zu treffen. Das wird immer schwieriger. Da gibt es so viele Möglichkeiten und das empfinden viele Menschen als nicht befreiend, sondern es lähmt, es schafft eine Unentschlossenheit. Ich habe mal hier einen Lebensmittelladen, nur mit Marmeladen. Ja, also wenn man irgendeine bestimmte Marmelade suchen will, was denn schmecken könnte? Viele Menschen sind überfordert. Und das könnte man mit Zahnpasta, das könnte man mit Arznei, das könnte man mit vielen anderen Dingen gleichermaßen machen. Das stresst die Menschen. Wir haben ein Überangebot der Möglichkeiten. Wir haben auch den Verlust der Privatsphäre. Wer heute ein Smartphone besitzt, der weiß, dass da andere mitdenken und mithören. Wenn ich bei Amazon etwas bestelle, vor Jahren hatte ich das erste Mal etwas bestellt, kriege ich heute immer noch Werbung, was ich als nächstes brauchen könnte. Das heißt, da lesen ja Menschen mit, die wissen ja, die denken mit, was ich brauchen könnte und empfehlen mir das und lassen mir keine Ruhe. Und das nervt viele Menschen. Wir haben den Pluralismus. Das heißt, wir leben in dieser Welt mit immer mehr unterschiedlichen Menschen zusammen. Die haben andere Ansichten, sie haben andere Überzeugungen, andere Lebensstile, kommen aus unterschiedlichsten Kulturen und vieles andere, was sie von uns selber unterscheidet. Und das stresst die Menschen. Vor 100 Jahren gab es vermutlich in Deutschland noch gemeinsame Werte, christliche Überzeugungen, einen gewissen nationalen Stolz, alles Dinge, die heute nicht mehr wirklich zählen. Große Unterschiede führen zu Konflikten und das Miteinander ist sehr stressig geworden. Dann gibt es die Angst vor der Zukunft. Was ist, wenn? Kennt ihr diese Frage? Da gibt es Menschen, die ständig Ängste schüren, die Terror verbreiten, Szenarien an die Wand malen, die Medien bedienen und vor schlechten Nachrichten nicht zurückschrecken. Und dann lesen wir in genau der Zeit, in der wir leben, Psalm 23. Ich lese das mal nach der Übersetzung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Willkommen daheim. Nur 6 Verse, die es in sich haben. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Die Weiden sind saftig grün, hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. Dort erfrischt er meine Seele, er führt mich gerecht durchs Leben, dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn, dorthin werde ich zurückkehren mein ganzes Leben lang. Im Buch der Sprüche heißt es, eine entspannte Haltung verlängert das Leben. Jetzt haben wir hier so ein paar Kranke, ihr habt Operationen hinter euch, aber wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, die meisten von uns wollen durchaus noch länger leben, oder? Ja, sonst sagt man, ist jemand lebensmüde, nicht, wenn er das nicht will. Das wollen wir in der Regel und dafür braucht es eine entspannte Haltung, sagt die Bibel. Das verlängert das Leben. Was können wir aus diesem Psalm 23 so auf die Schnelle, natürlich, was können wir daraus lernen, um zu einem entspannten Leben zu finden? Ich denke, das Erste, was auffällt, wenn wir von Menschen erwarten, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen, werden wir an vielen Stellen enttäuscht. Das funktioniert auch nicht. Kein Mann, keine Frau in dieser Welt kann alle unsere Bedürfnisse erfüllen, nicht mal unser Ehepartner, sondern allein Gott. Das Erste, was ich aus diesem Psalm lernen kann, ich vertraue Gott, der meine Bedürfnisse erfüllen kann. Das erwarte ich nicht von anderen Menschen. Die erfüllen auch manche Bedürfnisse, aber bei weitem nicht alles. Ich vertraue auf Gott. Hier sagt David, in diesem Gott habe ich alles, was ich brauche. Er ist mein Hirte. Erwarte deswegen nie deine Sicherheiten von Dingen, die dir weggenommen werden können. Was kann uns denn weggenommen werden? Also wenn jemand noch arbeitet, irgendwo angestellt ist, Arbeit kann einem weggehen, kann man verlieren. Die Gesundheit, deinen guten Ruf, sogar deinen Ehepartner oder deinen Verstand, das sind alles Dinge, die uns weggenommen werden können. Aber die Beziehung zu Christus kann dir niemand nehmen. König David hatte das erlebt, dass es sich nicht lohnt, die eigene Befriedigung bei anderen Menschen zu suchen. Deswegen setzte er auf Gott. Der Herr ist mein Hirte. Durch den Propheten Jesaja ließ Gott dem Volk mitteilen, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stille sein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Ist das erstaunlich? Wenn wir manchmal so unterwegs sind, wenn wir denken, dies noch und jenes noch und da müsste ich noch. Durch Stille sein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr gar nicht. Also eure Stärke liegt nicht darin, dass ihr euch ordentlich fürchtet oder Angst habt, auch nicht in harter Arbeit und guter Planung, ja nicht einmal in Selbstmotivation oder einer besonders positiven Einstellung, sondern im Stille sein und Vertrauen auf Gott. Darin liegt unsere Stärke, egal wer wir sind, egal wie alt wir sind und was unseren Alltag ausmacht. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Mein ganzer Mangel wird bei ihm gestillt. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem alles andere steht. Das Zweite, was in diesem Psalm deutlich wird, ich will unbedingt ernst nehmen, was Gott mit dem Ruhen meint. Viel Stress kommt von diesem Gefühl, immer in Eile zu sein, ständig gehetzt. Immer dieses Gefühl, es nicht zu schaffen, zu spät zu sein, überarbeitet und bloß nicht abschalten. Junge Menschen sagen heute manchmal, ich habe da noch 10.000 Mails, die ich beantworten muss. Die muss ich erstmal lesen und dann muss ich sie, einen Teil davon jeden Fall, beantworten und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Kennt ihr sowas? Was tun? Du sagst, an Ausruhen ist erstmal überhaupt gar nicht zu denken. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum Gott uns Menschen nicht ohne diesem Bedürfnis nach Schlaf geschaffen hat? Also ist doch irgendwie verlorene Zeit. Circa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlaf. Warum verschwenden wir so viel Zeit mit dem Ruhen? David hat das erkannt und viele andere auch. Gott will, dass wir die Bedeutung des Ruhens immer wieder lernen. Deswegen steht die Aufforderung zu unserem Schutz in den 10 Geboten neben dem Ehebruch, dem Morden und der Lüge, dass wir den Sabbat halten sollen. Gott sagt, wir sollen einen Tag in der Woche freinehmen. Also das fand ich immer irre, dass das neben diesen anderen Geboten als etwas so Wichtiges bei den 10 Geboten zu finden ist. Und Jesus bestätigt das. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Ein freier Tag für Ruhe, für Erholung, für Gottesdienst, für neue Kräfte. Das ist Gottes eigene Idee gewesen. Zu unserem Nutzen, damit wir nicht ausbrennen. Und viele Menschen sagen oder denken an dieser Stelle, dieser Gott, der hat doch überhaupt gar keine Ahnung vom Leben. Einen Tag in der Woche ausruhen, das geht gar nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Ich arbeite die Wochen durch und gönne mir mal eine zusammenhängende Urlaubszeit. Aber das hat Gott nicht gemeint. Und die Rechnung geht langfristig auch nicht auf. David sagt, die Weiden sind saftig grün. Hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. Der Körper soll zur Ruhe kommen. Wir müssen das ernst nehmen. Der Geist soll neu ausgerichtet werden. Das kann im Gottesdienst, das kann in der Anbetungszeit während des Singens von Liedern geschehen. Und auch die Gefühle brauchen eine Erholung. Sabbat heißt nicht, dass es mein freier Tag ist, mit dem ich sozusagen, an dem ich tun und lassen kann, was ich will. Dann werde ich mich selbst und auch Gott immer irgendwie betrügen. Vielmehr sollen wir uns an dem orientieren, was Gott sich dabei gedacht hat und ihn in den Blick nehmen. Ich will also das ernst nehmen, was Gott mit dem Ruhen gemeint hat, sonst komme ich mit dem Stress dieser Welt nicht zurecht. Ein drittes, ich erlebe die Erfrischung meiner Seele. Gott hatte den Menschen ja in einen Garten gesetzt, in die Natur. Das war sein guter Schöpfungsgedanke, nicht mitten in Beton und Wolkenkratzer. Und deswegen fahren viele Menschen im Urlaub weg, bringen schöne Bilder mit von Sonnenuntergängen, von Sonnenaufgängen, schöne Blumen und Gärten. Und die Schönheit der Natur wird dann genossen. Das nimmt man zur Erholung. Wir leben nicht auf einem Planeten wie all die anderen staubigen und öden Gestalten, sondern mit lebendigen Farben. Erfrischung meiner Seele. Die Schönheit der Natur, das inspiriert, das motiviert. Die Weiden sind saftig grün, sagt David. Da denken wir an Golfplatz oder unser Zuhause. Also meine Frau und ich wohnen in Bruchköbel vor den Toren Hanaus in einem wunderschönen Garten mit Bäumen umgeben und ich kann jeden Tag in das Grün hineinsehen. Deswegen bin ich immer so erfrischt. Kühle Wasserstellen, Erfrischung. Das führt zur Entspannung. Ich liebe diesen Ort. Erfrischung der Seele erfahre ich auch durch Kunst oder Musik. Wer immer Musik machen kann, weiß, wovon ich spreche. Oder auch durch handwerkliche Dinge, durch Kreativität, durch all das Schöne in dieser Welt. Ich liebe Musik, ich liebe auch Bilder. Ich gehe ab und zu durch Galerien großer Künstler und das entspannt. Wer umgeben ist von lauter negativen Schlagzeilen und Nachrichten, der braucht Erfrischung durch Töne, durch Farben. Ich liebe die Musik mit ihrer Vielfalt. Paulus gab der Gemeinde in Philippi mal am Ende gute Ratschläge. Er sagte, wenn sie wirklich im Frieden, also in diesem umfassenden Shalom Gottes leben wollen, dann schreibt er, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Darüber sollen wir nachsinnen und dann kommen wir mit dem Stress weitaus besser zurecht. Erfrischung meiner Seele. Ich suche weiter meine Orientierung bei Gott. Viele Menschen heutzutage haben Entscheidungsschwierigkeiten. Ich habe dieses Regal mit den Marmeladengläsern gezeigt. Also Menschen sind dann unentschlossen. Das führt auch zur Unentschlossenheit. Sie können oft keine Meinung bilden. Haben wir auch in den Gemeinden. Da sind Menschen, die schwanken ständig hin und her. Und das führt zu erstaunlichem Stress und macht am Ende krank. Das sind Menschen, die wissen auch oft nicht, auf wessen Meinung sie jetzt eigentlich hören sollen. Gilt das, was meine Freunde sagen? Oder soll ich doch auf die Medien hören? Die Bibel sagt, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, der wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. David sagt, er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Vielleicht kommt die Antwort, wenn wir Gott um etwas bitten, nicht immer sofort. So wie ich mir das vielleicht vorstelle. Aber ich vertraue darauf, dass Gott mich in der richtigen Weise zur richtigen Zeit auf den richtigen Weg führt. Vertrauen in Gottes Wege. Ich vertraue ganz fest darauf, das entspannt so sehr. Ein fünftes, ich vertraue Gott auch in schwierigen Zeiten. Etwas zu verlieren ist im Grunde sehr hart. Ich sagte es, wir können alles Mögliche verlieren, finanziell den Bach runtergehen, die Gesundheit einbüßen, geliebte Menschen verlieren. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon Verluste am eigenen Leben entdeckt. Wem es dann gelingt, in solch einer Zeit der Trauer diese Dinge auch gut und gesund zu verarbeiten und loszulassen, der wird auch wieder neue Freude im Leben finden. Ich habe in der Seelsorge auch Menschen kennengelernt, die haben ihren Ehepartner verlassen, dadurch, dass er gestorben ist, und haben nur noch am Grab Wache gehalten. Woche für Woche, Monat für Monat. Sie kamen dort nicht los. Sie konnten nicht loslassen. Wer Trauer gesund und gut verarbeitet, also die Verluste des Lebens, der entdeckt viel Positives. Anders ist es mit der Reaktion der Furcht oder Angst. Das ist ein ganz schlechter Ratgeber. David sagt, und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Ich zitiere immer wieder gerne, dass wir in der Bibel 365 Stellen in der Bibel haben, die uns auffordern, uns nicht zu fürchten. Also für jeden Tag eine Aufforderung, uns nicht zu fürchten. Eine mutmachende Botschaft. Das Tal der Schatten des Todes kann für jeden ja was anderes sein. Für manchen ist es der Schatten der unvergebenen Schuld. Andere sind vielleicht gerade in großen Konflikten, durchleben eine Phase der Depression oder sind entmutigt. Und wir alle wissen, dass die Schatten häufig sich viel, viel größer aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. Oder als die Bedrohung ist. Und deswegen ist es gut, auch in den schweren Zeiten Gott zu vertrauen. Er hat versprochen, an unserer Seite zu sein, uns zu trösten und uns zu schützen. Ein sechstes, ich lasse Gott meinen Verteidiger sein. Das ist immer wieder schwer, mit Menschen zusammenzuleben, die uns nicht mögen, die gegen uns sind, die uns kritisieren, die uns angreifen. Häufig sind es Menschen am Arbeitsplatz, es können aber auch Verwandte sein, Ängste, Familienangehörige, die nie ein positives Wort haben. Sie gönnen uns den Erfolg nicht. Sie ziehen alles gerne in den Dreck. Und wenn man mit solchen Menschen zusammenlebt, das ist manchmal sehr belastend. Da geht es nicht immer sehr höflich zu. Und wenn du Glück hast, wirst du verbal kritisiert. Es kann aber auch sein, dass das auch schon mal zu einer Handgreiflichkeit führt und dich jemand niedermacht. Hinzu kommen all die versteckten Angriffe im Internet, wo Menschen einen ganz anonym beleidigen und beschädigen können. Feinde eben. David war König und er musste mit Saul zusammenarbeiten. Und bevor David König wurde, musste er sich immer wieder in Höhlen verstecken, wurde verleumdet, wurde erniedrigt. Da wurden Gerüchte erzählt und ständig wurde er kritisiert. Und was tut er? Er wartet auf den Tag, bis Gott ihn dann zum rechtmäßigen König gemacht hatte. Hier sagt er: Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Da braucht es viel Vertrauen, wenn man entspannt mit Gott leben will, obwohl man angegriffen wird. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der sagt, ist mir vorhin noch passiert, mein Nachbar hat mich gerade angegriffen. Dann sitzt man nicht entspannt hier. Ja, das ist ganz schön ungemütlich. Normalerweise wollen wir uns dann wehren, wollen wir uns verteidigen oder korrigieren und den Gegner zur Rechenschaft ziehen oder uns schützen. Das kostet viel, viel Kraft und ist manchmal eine unruhige Zeit, nicht sehr entspannt. Auch Jesus wurde ja immer wieder angegriffen von religiösen Menschen. Die mochten ihn nicht. Die hatten viele falsche Wahrheiten über ihn ausgegeben und in die Welt gesetzt. Und Jesus, hat er sich gerächt? Er korrigierte sie oft gar nicht. Häufig blieb er einfach nur still. Der Apostel Petrus schrieb: Wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Und ein letztes und siebtes: Ich erwarte, dass Gott das zu Ende führt, was er mit mir begonnen hat. Ist jemand hier, der Angst hat vor der Zukunft? Gehörst du auch zu den Menschen, die immer wieder fragen, ja, was ist denn wenn? Was ist, wenn dies oder jenes falsch läuft? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? David schreibt: Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dorthin werde ich zurückkehren mein ganzes Leben lang. Was erwartest du? Hast du deine Zweifel im Blick auf die Zukunft? Dann kannst du ängstlich fragen: Was ist, wenn ich nicht genug Geld habe? Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Was ist, wenn mein Ehepartner mich verlässt? Oder du sagst wie David: Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Und wenn alles schief geht in meinem Leben, dann werde ich in alle Ewigkeit mit Gott und bei Gott mit ihm zusammen sein. Jesus sagt all denen in dieser Welt, die wirklich gestresst sind, das ist übrigens meine Enkelin: Kommt her zu mir, die ihr euch mit so vielem abmüht und oft bedrückt seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Sucht die Gemeinschaft mit mir und arbeitet mit mir zusammen. Dann werdet ihr von mir lernen können. Denn ich bin ruhig und alles andere als herrisch. Ich werde euch nicht irgendetwas Schweres aufbürden oder etwas, das nicht zu euch passt. Solange wir miteinander Gemeinschaft haben, wird euch alles leicht vorkommen, was ihr in meinem Namen in dieser Welt unternehmt. Ist das nicht ermutigend, geborgen zu sein, wie ein kleines Kind, bei Gott zur Ruhe kommen? Das ist ja auch immer die Situation, wenn wir das Abendmahl feiern. Eine Rast, so wie man früher, wenn man unterwegs war, anhielt und machte den Picknickkorb auf und die Decken breitete man aus. Das waren noch so die idyllischen Familienerlebnisse. Zur Ruhe kommen, bei Gott auftanken. Nach dem Lied werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Und bevor wir das Lied singen, möchte ich zunächst mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, da sind viele Menschen, die durch das Tempo des modernen Lebens müde und erschöpft sind. Da gibt es so viel Anspannung und Stress durch Sorgen, Ängste, Konflikte und Kritik. Du kennst auch die Menschen, die mit Unentschlossenheit kämpfen, mit der Brutalität der Menschen oder einem überfüllten Zeitplan nicht zurechtkommen und völlig kaputt sind. Und du lädst uns ein, über dein Wort nachzudenken, das Gebot der Ruhe ernst zu nehmen, unseren Körper neu auszurichten und unseren Geist zur Ruhe zu bringen, unsere Gefühle neu aufzutanken in deiner Gegenwart. Hilf, dass wir erfrischt werden durch die Schönheit deiner Schöpfung, durch Farben und Klänge und wieder neu aufgerichtet werden durch deine Gegenwart. Was du in unserem Leben begonnen hast, das führe du zu einem guten Ende, Jesus Christus. Wenn du uns einlädst in die Gemeinschaft mit dir, dann komm auch in unser Leben, in jeden einzelnen Bereich und ersetze jeden Stress mit deiner Gegenwart und lasse die Frucht der Gelassenheit in uns wachsen. Amen.